Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Der Volksaufstand am Nil eskaliert. Seit Stunden liefern sich Mubarak-Anhänger und Gegner blutige Straßenschlachten. Wir schalten live nach Kairo, fragen nach, was die Opposition eigentlich will, beleuchten die Rolle der USA und werfen schließlich einen Blick auf die Tourismusbranche. Ägypten ist auch heute wieder unser Schwerpunkt. Dann eine Chefin für SECO. Die neue Staatssekretärin für Wirtschaft heißt Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Wachsende Skepsis. Vor der Abstimmung über die Waffenschutzinitiative bröckelt die Zustimmung. Und schließlich offene Türen gegen sexuellen Missbrauch. Ein Besuch im Behindertenheim Aarhus in Gümligen. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst also nach Kairo, wo sich die Lage heute Nachmittag dramatisch zugespitzt hat. Irin Meyer, Sie verfolgen die Entwicklung seit Tagen. Was geschieht im Moment?
Kairo steht heute Abend unter Schock. Heute Nachmittag ist die Lage wirklich dramatisch eskaliert. Es sind sehr schlimme Szenen, die man auf dem Tahrirplatz im Stadtzentrum miterlebt, seit Anhänger von Präsident Mubarak auf den Platz unter den Augen der Armee eingedrungen sind, äußerst aggressiv und viele mit Knüppeln, Messern, Molotow-Cocktails und anderen bewaffnet. Die beiden Lager für und gegen Mubarak liefern sich richtige Schlachten. Es gibt Schätzungen, wonach 500 Menschen verletzt seien und es gibt Meldungen von Toten. Bestätigt lässt sich das aber nicht.
Und die Armee hat einfach zugeschaut?
Größtenteils ja. Sie hat einen Kordon um den Platz gebildet, sie hat Warnschüsse abgegeben, sie hat beide Lager aufgerufen, sich zu beruhigen und den Platz zu verlassen, aber sie hat nicht wirklich interveniert und vor allem hat sie offensichtlich gewaltbereite Pro-Mubarak-Anhänger auf den Platz gelassen, ohne sie zu kontrollieren.
Danke so viel für den Moment. Wir kommen gleich auf Ägypten zurück. Zuerst aber Uli Zindl mit den weiteren Nachrichten.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, wird neu von einer Frau geleitet. Der Bundesrat hat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch zur neuen Direktorin ernannt. Die 49-Jährige wird Nachfolgerin von Jean-Daniel Gerber, der Ende März in den Ruhestand tritt. Ineichen-Fleisch leitet im SECO seit 4 Jahren den Bereich Welthandel. Laut der neuesten Umfrage verliert die Initiative Schutz vor Waffengewalt an Zustimmung. Der Anteil der Personen, die sich für die Abgabe der Militärwaffen im Zeughaus aussprechen, ist von 52 auf 47% zurückgegangen seit der letzten Befragung Anfang Januar. Das Nein-Lager hat von 39 auf 45% zugelegt. Im Auftrag der SRG befragte das Forschungsinstitut GFS 1200 Personen. Stichtag der Abstimmung über die Waffenschutzinitiative ist der 13. Februar. Weniger Umsatz und dennoch mehr Gewinn, so sieht das Geschäftsergebnis von Roche aus. Der Basler Pharmakonzern machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47 Milliarden Franken, das ist ein Minus von 3%. Als Grund für den Rückgang gibt Roche den starken Franken an. Der Gewinn stieg dagegen um 4% auf fast 9 Milliarden. Für die Stärkung der Zivilgesellschaft in Weißrussland wollen europäische Staaten und die USA insgesamt 87 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Darauf haben sich Vertreter von 36 Ländern an einer Geberkonferenz in Warschau geeinigt, wie der polnische Außenminister Sikorski sagte. Die Konferenz war eine Reaktion auf die Unterdrückung der weißrussischen Opposition nach den Präsidentenwahlen Ende Dezember. Im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht. Sie will, dass Daten wie Name, Adresse oder Kreditkartennummer automatisch an Sicherheitsbehörden weitergeleitet werden. Betroffen wären Reisende, die von einem EU-Staat in ein Land außerhalb der EU fliegen oder umgekehrt. Das Europaparlament und die EU-Länder müssen dem Vorschlag zustimmen. Die Schweiz werde zu diesem Thema das Gespräch mit der EU suchen, hieß es beim Bundesamt für Zivilluftfahrt auf Anfrage. In der Schweiz sollen die Gelder eingezogen werden, die dem ehemaligen haitianischen Diktator Jean-Claude Duvalier zugerechnet werden. Der Bundesrat hat beschlossen, ein Verfahren dazu einzuleiten. Er stützt sich dabei auf ein Gesetz über Potentatengelder, das gestern in Kraft trat. Die rund 7 Millionen Franken sind seit 1986 blockiert. Der Bundesrat hat seine Vorschläge für eine verstärkte Aufsicht über die Krankenkassen vorgestellt. So sollen in Zukunft bei Verstößen von Kassen Bußen bis zu 500.000 Franken möglich sein. Heute liegt die Grenze bei 5.000 Franken. Außerdem sollen die Anforderungen an die Führung von Krankenkassen erhöht werden. Schließlich sieht das Gesetz eine neue, eigenständige Aufsichtsbehörde vor, ähnlich der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Vorschläge des Bundesrats gehen nun in die Vernehmlassung. In der Schweiz soll der Druck auf die Medikamentenpreise weiter steigen. Die Landesregierung will den Anteil der Generika an den verkauften Medikamenten erhöhen. Zudem sollen die Preise von Originalpräparaten und von Generika-Medikamenten sinken durch mehr Preisdruck und Wettbewerb. Der Bundesrat verspricht sich von den Maßnahmen jährliche Einsparungen von 230 Millionen Franken. Bundesrätin Simonetta Sommaruga lässt prüfen, wie im Bereich der Parteienfinanzierung mehr Klarheit geschaffen werden kann. Ein Gutachten soll zeigen, ob und wie Parteien in anderen Ländern ihre Einkünfte offenlegen müssen. Für eine umfassende Meinungsbildung ist es laut Sommaruga wichtig zu wissen, wer hinter den politischen Anliegen steht. Im Osten Australiens hat der Wirbelsturm Yasi die Küste mit voller Wucht getroffen. Orkanartige Winde mit rund 300 Kilometern pro Stunde entwurzelten Bäume und rissen Strommasten um. In dem Gebiet wohnen rund 300.000 Menschen. Meteorologen bezeichnen Yasi als einen der bedrohlichsten tropischen Wirbelstürme seit Jahrzehnten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.554 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.043 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,51 gehandelt, der Dollar zu 93 Rappen 96. Das Wetter. Am Donnerstag hat es im Mittelland lokale Nebelfelder, sonst scheint am Vormittag noch meist die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Norden immer mehr Wolken auf, gegen Abend ist stellenweise wenig Schnee oder Regen möglich. Die Temperaturen liegen im Norden bei rund 2 Grad und im Süden bei 10 Grad. Am Freitag ziehen in Juranähe Wolken vorbei, sonst scheint meist die Sonne. Im Norden wird es milder mit rund 5 Grad, im Süden steigen die Temperaturen bis 11 Grad.
Die dramatische Situation in Ägypten. Wir schalten nach Kairo, wo sich Anhänger und Gegner des Regimes blutig bekämpfen. Wir reden mit einem oppositionellen Politologen, der trotzdem an den Sieg der Freiheit glaubt.
Der Schneeball wird immer größer, er rollt und rollt und es gibt kein Zurück mehr.
Und wir zeigen auf, weshalb jetzt sogar Barack Obama seinen treuen Verbündeten fallen lässt. Schließlich werfen wir einen Blick auf die Tourismusindustrie. Sie ist besonders eng mit dem Regime verbandelt. Ägypten, das ist auch heute unser Schwerpunkt. Dann Aufholjagd. Die Gegner der Waffenschutzinitiative legen zu, sagt die neue SRG-Umfrage. Weibliche Spitze, das SECO, leitet künftig eine Juristin. Maßgeschneiderte Hilfe. Roche setzt neu auf personalisierte Pillen. Und schließlich Behinderte und Sexualität. Ein Tabu, das nach dem jüngsten Missbrauchsskandal wieder heftig diskutiert wird. Auch im Behindertenheim Aarhus in Gümligen. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Gestern noch herrschte auf dem Tahrirplatz eine Art Volksfeststimmung, ein Hauch von Freiheit. Die Bilder heute sind darauf die Antwort. Sie sind brutal. Seit dem Nachmittag liefern sich Anhänger und Gegner des Mubarak-Regimes erbitterte Kämpfe. Ich bin nun wieder verbunden mit unserer Korrespondentin in Kairo. Irin Meyer, Sie haben vorher gesagt, es hat 500 Verletzte gegeben, schätzt man. Wie ist denn die Lage jetzt, da es dunkel geworden ist? Hat sich die Lage irgendwie beruhigt?
Nein, der Aufruhr geht weiter in der Innenstadt. Er ist nicht ab. Theoretisch ist längst eine Ausgangssperre in Kraft, aber die Gewalt eskaliert weiter. Es ist eine unglaublich aufgeladene Stimmung hier. Sie haben es erwähnt, gestern herrschte hier so noch etwas wie eine Volksfeststimmung. Heute ist es Schauplatz hässlichster Gewalt. Es ist genau das eingetreten, vor dem Mohamed el-Baradei gestern gewarnt hat, dass Hosni Mubarak nämlich eine Eskalation provoziert, um sich dann als Garant der Stabilität zu geben, den Ägypten angeblich braucht. Das ist seine Taktik und das ist seine brutale Antwort an die Protestbewegung. Vielleicht ist es aber auch eine riskante Taktik. Interessant ist zum Beispiel, dass seine Protestzüge genau in dem Moment heute Morgen aufgetaucht sind, als die Armee alle Manifestanten zum Abzug aufforderte und Präsident Mubarak hat bis zur Stunde alle Aufrufe der internationalen Gemeinschaft und Regierungen ignoriert.
Gestern gab es ja eigentlich erst relativ wenige Leute, die sich für Präsident Mubarak ins Zeug gelegt haben. Heute müssen das Tausende gewesen sein. Was sind das für Leute?
Es war ganz interessant, heute um 5 Uhr früh sind die Pilze aus dem Boden geschossen. Große Demonstrationszüge waren plötzlich zu sehen auf den Straßen, sehr gut organisiert. Also das waren nicht zusammengewürfelte Haufen, sondern wirklich organisierte Demonstrationen. Es ist nicht nur eine Kategorie. Man muss sich vorstellen, Ägypten ist ein Riesenland mit über 80 Millionen Einwohnern. Die Hälfte, mindestens die Hälfte davon, kennt nur das Regime Mubarak. Und da gibt es sehr viele Leute in Ägypten, die diesem Regime anhängen. Sie haben auch Angst vor dem, was passiert. Sie können das nicht einordnen. Sie haben Angst, dass das Land seine Stabilität verliert. Sie sagen, 30 Jahre Frieden, das hat Mubarak uns gebracht. Aber diese Leute haben ohne Gewalt demonstriert. Dann gibt es die große Menge direkt Abhängiger vom System Mubarak, die sehr schnell und problemlos mobilisiert werden können. Das sind zum Beispiel Leute in staatlichen Firmen, Büros. Ägypten hat einen kolossalen Staatsapparat, 8 Millionen Leute arbeiten darin, 3 Millionen allein im Sicherheitssektor, das sind alle Kategorien von Polizei und Sicherheitskräften. Die Frage heute Abend ist, welches Element dieses Lagers für die Gewalt verantwortlich ist. Die Opposition sagt, es seien Polizisten darunter, Sicherheitspolizisten, es seien bezahlte Hooligans. Das Innenministerium dementiert dies alles.
Die Opposition war ja bisher voller Zuversicht, dass sie Mubarak stürzen könnte. Danach sieht es im Moment nicht mehr aus, oder?
Es ist ein Rückschlag für die Opposition, aber die Wut in dieser Opposition wächst. Die Protestbewegung gegen Mubarak ist empört. Ihr inoffizieller der Führer Mohamed el-Baradei spricht von einem kriminellen Akt eines kriminellen Regimes und die oppositionellen Demonstranten wollen, sie sagen es heute jedenfalls so, trotzdem nicht aufgeben. Sie wollen am Freitag erneut zu einer großen Massendemonstration aufrufen. Sie sehen sich bestätigt in ihrer Forderung. Ein Präsident, der so vorgeht gegen die Opposition, könne nicht weiter im Amt bleiben. Wie könne man glauben, dass dieser Mann freie Wahlen zulässt im nächsten Herbst, fragen sie. Und in der Tat, die Rede von Mubarak heute Nacht bedeutet ja nichts anderes, als dass das Regime, der ganze Polizeistaat, noch weitere 7 bis 8 Monate im Amt bleibt. Und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass es gar keinen wirklichen Wandel gibt, sondern dass sich Teile dieses Regimes, des Sicherheitsapparats, der Partei, weit über Mubaraks Amtszeit hinaus festsetzen können. Und das Zweite ist, dass die Geheimpolizei natürlich jetzt viele Oppositionelle in ihren Datenbanken registriert hat und das kann Folgen haben für die Demonstranten.
Im Moment, wie gesagt, die Armee hat sich zurückgehalten. Ich höre, unsere Leitung ist nicht besonders gut. Vielleicht eine ganz kurze Antwort noch. Bisher hat sich die Armee zurückgehalten. War das denn so eine Art abgekartetes Spiel? Gestern könnt ihr demonstrieren und heute zeigen wir euch die Grenzen auf.
Es gibt hunderte von Spekulationen über die Armee und ihr Verhalten. Eine Version ist, dass die Armee mit Präsident Mubarak einen Deal geschlossen habe. Mubarak habe seinen Rücktritt auf den Herbst akzeptiert und die Armee habe im Gegenzug versprochen, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Das ist eine Erklärung, aber es ist eine Erklärung ohne Gewähr.
Vielen Dank für den Moment, Irin Meyer nach Kairo. Mitten unter den Demonstranten auf dem Tahrirplatz, dem Platz der Befreiung, wie er ja heißt, übersetzt, ist auch Hamed Abdel Samad. Der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler aus München will den Aufbruch in der arabischen Welt selbst miterleben. Darauf gehofft hatte der 37-Jährige schon lange. In seinem letzten Buch schrieb er über den Untergang der islamischen Welt. Ich habe am Mittag mit Hamed Abdel Samad über die Opposition und ihre Ziele gesprochen, ihn aber zunächst gefragt, wie ernst er denn die Warnung der Armee vor weiteren Demonstrationen nehme. Da war alles noch friedlich.
nicht sehr ernst. Die Menschen auf der Straße nehmen diesen Appell auch nicht ernst, genauso wie sie die Ausgangssperre nicht ernst nehmen. Es herrscht in Ägypten Ausgangssperre und es waren 2 Millionen Ägypter auf der Straße in Kairo gestern. Langsam glaube ich, nur Präsident Mubarak alleine hält sich an diese Ausgangssperre.
Trotzdem ist die Armee ja nach wie vor der Machtfaktor in Ägypten. Kann man das dann einfach so ignorieren?
Man ignoriert das nicht, aber die Armee fördert die Demonstranten nach Hause zu gehen und gleichzeitig kommen Mubaraks Anhänger auf der Straße, die von der Nationalen Partei organisiert sind, die möglicherweise die Mitglieder dieser Partei sind und trotzdem schickt die Armee sie nicht zurück nach Hause. Es herrscht irgendwie kein Respekt vor den staatlichen Institutionen mehr. Die Armee ist zwar hochgeschätzt, aber als Institution ist sie nach wie vor ein Teil dieses Systems.
Gestern waren über 1 Million Menschen auf der Straße. Der Protest ist heftig. Aber was nicht ganz klar ist, wofür steht denn diese Opposition? Was will sie außer den Präsidenten stürzen?
Die Opposition will Freiheit und Demokratie, sie will die Verfassung ändern, dass jeder das Recht hat, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren und dass der Präsident keine uneingeschränkte Macht bekommt. Eigentlich, man will eine westliche Demokratie errichten, aber man benutzt das Wort westlich nicht, weil man mittlerweile auch vom Westen ein wenig enttäuscht ist. Im Westen plädiert man für Demokratie und Menschenrechte, aber geht ins Bett mit Diktaturen, macht mit ihnen Ölgeschäfte und Waffengeschäfte auf Kosten des Volkes. Die Ägypter fühlen sich im Stich gelassen vom Westen.
Sie haben in Ihrem Buch Der Untergang der islamischen Welt auf den jetzigen Aufstand gehofft. Ist das nun der Beginn der Aufklärung, die Sie schon lange fordern?
Ja, die Tunesier und die Ägypter haben die Sterbeurkunde aller diktatorischen Systeme und Regime im arabischen Raum, vielleicht sogar im islamischen Raum, ausgestellt. Der Schneeball wird immer größer, er rollt und rollt und es gibt kein Zurück mehr.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf, weil Sie bald wieder demonstrieren wollen auf dem Tahrirplatz und das, obwohl Sie früher verletzt wurden. Wie stark, Herr Abdel Samad, sind Sie eigentlich Politologe im Moment und wie stark Aktivist?
Ja, ich meine, als ich von den Unruhen gehört habe, konnte ich einfach nicht in Deutschland bleiben. Ich musste dabei sein. Ich schreibe seit Jahren und plädiere für Reformen in der islamischen Welt. Ich habe das, was gerade geschieht, in meinem letzten Buch, Der Untergang der islamischen Welt, prophezeit. Und ich kann nicht zu Hause bleiben und das jetzt via Fernsehen schauen. Ich muss dabei sein. Ich muss meine Landsleute unterstützen, die nach Freiheit rufen.
Ein Komitee soll den Wandel nun quasi vorbereiten. In diesem Komitee sind auch Vizepräsident Suleiman vertreten, aber auch Friedensnobelpreisträger El Baradei. Welche Rolle soll er denn quasi im Namen der Opposition spielen?
Ja, er soll versuchen, die Opposition zu einigen. Er soll eine klare politische Linie vorgeben. Er hat eine lange Erfahrung in der Diplomatie und auch im Management. Er ist nach wie vor beliebt im Volk, obwohl die Ägypter ein bisschen von Al-Baradei ein wenig enttäuscht sind, weil er am 25., als die Unruhen losgingen, in Amerika war, um einen Ehrendoktortitel zu bekommen. Das kratzte ein wenig an seinem Image, aber er ist eine wichtige Figur, auch als Jurist in dieser Phase, wo eine neue Verfassung zusammengestellt werden sollte.
Ist er denn wirklich ein Vertreter aller Ägypter oder nicht eher doch vielleicht nur für die Elite?
Nicht nur für die Elite, aber er ist nicht Vertreter aller Ägypter. Es gibt viele andere Galionsfiguren und beliebte Politiker. Er ist nicht der Einzige, er ist nur einer von vielen Akteuren, die jetzt versuchen, Ägypten in ein neues Zeitalter zu bringen.
In diesem Komitee ist auch die Muslimbruderschaft vertreten. Sie hält sich bisher ziemlich bedeckt. Für wie stark halten Sie denn deren Einfluss?
15-20% der Ägypter unterstützen die Muslimbruderschaft nach meiner Einschätzung. Sie haben in den letzten Jahren stark geschrumpft, weil sie auch nur Parolen angeboten haben und keine politische oder wirtschaftliche Konzepte für die Zukunft. Sie ist ein wichtiger Teil der ägyptischen Gesellschaft, man muss ein Auge darauf werfen, aber in einem demokratischen Ägypten kann die Muslimbruderschaft neutralisiert werden. Ich warne vor einem Verbot oder vor einer Kriminalisierung der Bewegung, sonst wird sie sich radikalisiert. Sie hat viele junge Anhänger, die jetzt in diesen Demonstrationen ihr Bewusstsein neu formieren können. Sie sehen, wie junge ägyptische Frauen ohne Kopftuch mitdemonstrieren und mitmachen und sie werden auch davon beeindruckt.
Diese Bruderschaft ist aber sehr gut organisiert. Besteht da nicht die Gefahr, dass sie deshalb zumindest mittelfristig vom jetzigen politischen Machtvakuum profitiert, sich quasi an die Spitze der Bewegung setzen könnte?
Also ich sehe jetzt kein Machtvakuum, ich sehe, dass die Jugend, die weder Mubarak noch der Muslimbruderschaft angehört, eine neue Stimme gefunden hat. Sie brauchen keinen Bevormunder, sie brauchen keine Leitung. Sie organisieren sich jetzt und versuchen aus dieser Bewegung auch eine politische Partei zu machen, explizit für die Jugend. Und aus dieser Hinsicht ist die Muslimbruderschaft eigentlich ihre Rivalen in den Wahlen, aber friedliche Rivalen.
Einschätzungen und Hoffnungen vor allem von Hamed Abdel Samad. Er ist Politologe, Autor und derzeit unterwegs als oppositioneller Demonstrant in Kairo. Für die USA war Präsident Mubarak jahrzehntelang ein treuer Verbündeter, ein Garant für Stabilität im Nahen Osten, den sie entsprechend großzügig mit Milliardenhilfen und Rüstungsgütern unterstützt haben. Jetzt allerdings hat die amerikanische Regierung Mubarak unmissverständlich den Abgang von der politischen Bühne nahegelegt. Was danach kommt und wie genau die gewünschte stabile Übergangsregierung aussehen soll, das ist weniger klar. Aus Washington, Peter Vögeli.
Washington hat in der vergangenen Woche eine zunächst langsame und dann fast schon atemberaubend steile politische Kurve geflogen. In seiner Rede zur Lage der Nation erwähnte Präsident Obama Ägypten nicht einmal namentlich und Außenministerin Clinton sprach am selben Tag von einer stabilen Regierung Mubarak.
The Egyptian government is stable.
Nur drei Tage später sprach Clinton von einem geordneten Übergang zu einem demokratischen Ägypten im Sinne der Demonstranten.
We want to see an orderly transition to a democratic government, to economic reforms, exactly what the protesters are seeking.
Am Wochenende schickten die USA schließlich einen Sondergesandten nach Kairo, um Präsident Mubarak den Rücktritt nahezulegen. Und gestern doppelte Präsident Obama nach und erklärte, ein Rücktritt auf Raten reiche nicht, der Wechsel müsse jetzt beginnen. Und die Betonung lag auf dem Wort now, jetzt.
An orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now.
Es wäre naheliegend, dass die USA vor allem auf die ägyptische Armee setzen, die aus allen Teilen der Bevölkerung zusammengesetzt ist und hohen Respekt genießt. Umso mehr, als die USA Ägypten jährlich 1,3 Milliarden Dollar Militärhilfe zukommen lassen und seit 30 Jahren engste Kontakte mit ägyptischen Offizieren unterhalten. An fast jeder US-Militärakademie werden ägyptische Offiziere ausgebildet, wie der frühere Leiter des Army College, General Robert Scales, gegenüber dem Radiosender NPR hervorhob.
30 years of intimate contact between the American and the Egyptian army over everything, from exercises to the sale of military hardware like M1 tanks and F-16 fighter jets.
John Alterman vom Center for Strategic and International Studies gab in der gleichen Sendung aber zu bedenken, dass Ägypten aus Angst vor einem Militärcoup seine Offiziere abschirme und die USA ihren Einfluss möglicherweise überschätzten.
The Egyptians have been very careful not to allow tight relationships to prevent a pro-American coup in the military.
Dennoch liegt es auf der Hand, dass die USA hinter den Kulissen engsten Kontakt mit der ägyptischen Armee pflegen. Aber nicht nur das. Laut New York Times ist das Weiße Haus überraschenderweise auch bereit, der muslimischen Brüderschaft eine Rolle bei einem geordneten Machtwechsel zuzugestehen. Insgesamt aber ist der Einfluss der USA begrenzt. Und die Drähte zwischen Kairo und Washington laufen zwar mit Sicherheit heiß, Doch die Regierung Obama lässt sich in der Öffentlichkeit nicht in die Karten blicken. Aus Sicht eines Beobachters in Washington hat die Regierung Obama bislang rational und geschickt reagiert, da ein friedliches Ende der Geschehnisse überhaupt nicht sicher ist und für die USA, aber auch Europa, geostrategisch viel auf dem Spiel steht. Es war ein geschickter Schachzug, den einstigen Botschafter in Ägypten, Frank Wiesner, der fast schon freundschaftliche Beziehung zu Präsident Mubarak pflegte, nach Kairo zu entsenden, um Mubarak den Rücktritt nahezulegen. Und auch der frühere Präsident George Herbert Walker Bush hat bei Hosni Mubarak interveniert. Jener Präsident, der sich Ägyptens Unterstützung im ersten Golfkrieg sicherte und das Ende des Kalten Krieges 1989 sehr geschickt meisterte. Andererseits haben sich die USA von den Ereignissen überraschen lassen, obwohl die Demonstranten genau das forderten, was auch Präsident Obama in seiner großen Kairo-Rede 2009 angesprochen hat. Und eine Karikatur in der Financial Times zeigt die Staats- und Regierungschefs des Westens, die indigniert und überrascht zur Kenntnis nehmen, dass sich die Demokratie ausgerechnet in Ägypten, wo sie es gar nicht so gerne sehen, ihren Weg bahnt.
Peter Vögeli. Tausende von Touristen verlassen Ägypten. Alleine gestern starteten ab Kairo 85 Sonderflüge. Für das Land ist das ein harter Schlag mitten in der Hochsaison. Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig und die größte Devisenquelle Ägyptens, noch wichtiger als die Erdölindustrie und das produzierende Gewerbe. Die Tourismusbranche ist damit ein Spiegelbild der ägyptischen Gesellschaft und sie zeigt beispielhaft, wie das System Mubarak funktioniert. Matthias Kündig berichtet.
Von den Umsätzen, die im ägyptischen Tourismus erzielt werden, gehen nur 20% in die Lohnsumme, weiß der Wirtschaftsgeograf Christian Steiner von der Universität Mainz. Er hat die Besitzverhältnisse und Gewinnverteilung genau erforscht.
Das heißt 80% in andere Kanäle. Der größte Kanal ist natürlich die Refinanzierung der Hotels, die hauptsächlich der lokalen ägyptischen Elite gehören. Und diese Hotels sind extrem profitabel gewesen.
Denn die großen Unternehmer haben von der Regierung äußerst günstig Land kaufen können am Roten Meer und im Sinai. Ihre Investitionen konnten sie zudem mit Krediten zu Vorzugszinsen tätigen. So sind gewaltige Gewinne möglich, sagt Steiner.
In den großen Boomphasen gab es einzelne Jahre oder einzelne Zeiträume, in denen sich die Hotelinvestitionen innerhalb von 2 bis 3 Jahren amortisiert hatten. Sie können an diesen kurzen Amortisationszeiträumen schon absehen, dass die Profitraten exorbitant sind. Man geht von teilweise über 1000% Profit pro Jahr aus, so dass der größte Teil der Profite hauptsächlich wohl der ägyptischen Oberschicht zugute gekommen ist.
Diese Oberschicht ist eng verflochten mit der Politik. Dieser Filz ist für europäische Verhältnisse schlicht atemberaubend. Selbst der amtierende Tourismusminister mischt munter im Milliardengeschäft Tourismus mit.
Der Tourismusminister Zuhair Kharana, der seit 2006 im Amt ist, besitzt selber eine Tourismusunternehmensgruppe, die Kharana Group, der nicht nur eine Incoming-Agentur gehört, sondern die auch noch 9 Nilkreuzfahrtschiffe besitzt und mittlerweile 12 Hotels, vor allen Dingen in Hurghada, managt. Ihm gehört außerdem noch ein großes Busunternehmen. Alle diese Unternehmen des Ministers sind seit seinem Amtsantritt exorbitant gewachsen. Sicherlich kein Zufall ist.
Ähnliches kann Christian Steiner auch von früheren Tourismusministern berichten. Und auch einer der größten Investoren Ägyptens, die koptische Familie Sawiris und ihr Konzern Orascom, der Andermatt neu bauen will, ist gut vernetzt mit der herrschenden nationaldemokratischen Partei NDP.
Es gibt Familienmitglieder aus der Familie Sawiris, die Parlamentsmitglieder sind. Der ehemalige Tourismusminister Fuad Sultan, der 1994 wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten musste, wurde dann später Aufsichtsratmitglied von Orascom.
Denn Wirtschaftsmacht könne in Ägypten nur erlangen, wer im System Mubarak mitspiele. Trotz dieser Selbstbedienungsmentalität der Elite, auch große Teile der Bevölkerung profitiere vom Tourismus, gibt Christian Steiner zu bedenken. Rund 2,5 Millionen Menschen leben vom Tourismus, das sind gut 11% aller Beschäftigten. Und deren Löhne sind vergleichsweise hoch.
Wenn Sie sich das in etwa anschauen, kann man abschätzen, dass das Durchschnittseinkommen im Tourismus bei etwa 1400 US-Dollar pro Jahr liegen müsste. Das erscheint natürlich nach unseren Maßstäben nicht besonders viel. Wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass das Jahreseinkommen einer Bauernfamilie aus Mittelägypten bei etwa 250 US-Dollar liegt, dann können Sie sich vorstellen, dass die Jobs im Tourismus nach wie vor relativ begehrt sind.
Insgesamt müsse man aber sagen, dass immer mehr Nischen verschwinden, in denen Kleinunternehmer vom Geld der sonnenhungrigen und geschichtsinteressierten Touristen profitieren können. Steiner, der an der Universität Mainz lehrt, beobachtet diese Entwicklung seit einigen Jahren. Denn der Staat macht diesen kleinen Händlern immer strengere Auflagen, angeblich zur Qualitätssicherung. Viele können die damit verbundenen Lizenzgebühren aber kaum bezahlen.
So, dass nach und nach zahlreiche kleinere Unternehmen aus dem Markt gedrängt wurden und hauptsächlich die schon angeführte Klasse der großen Unternehmer und der ägyptischen Oberschicht den Markt übernehmen konnten. Die Ägypter nennen diese Gruppe der großen Unternehmen die fetten Katzen. Und man kann an der Stelle durchaus sagen, dass diese fetten Katzen sich immer weiter breit gemacht haben und immer mehr Teile der ägyptischen Tourismuswirtschaft auch übernommen haben.
Der Wirtschaftsgeograf Christian Steiner von der Universität Mainz. Sie hören Echo der Zeit und das sind die Stichworte zu den weiteren Themen. Frauenpower, Waffenliebe, maßgeschneiderte Medikamente und behinderte Sexualität. Die Frauen kommen langsam, aber stetig. Zuerst ernannte der Bundesrat eine Chefin für die Bankenaufsicht. Heute legte er beim SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, nach. Nachfolgerin von Jean-Daniel Gerber wird Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat sich mit der jetzigen Botschafterin Ineichen für eine ausgewiesene Spezialistin im Bereich Außenwirtschaft entschieden. Und damit bewusst einen Akzent gesetzt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Mit Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch gelangt eine passionierte Bergsteigerin an die Spitze des Staatssekretariates für Wirtschaft. Die 50-jährige Bernerin sieht auf dem Gipfel ihrer Karriere durchaus Parallelen zwischen Hobby und Beruf. Die Fürsprecherin hat eine langjährige Karriere als Bundesangestellte im Bereich Außenwirtschaft hinter sich, war 4 Jahre lang Schweizer Chefunterhändlerin bei der WTO und verfügt über große Erfahrung im Verhandeln von Freihandelsabkommen. Da brauche es in der Tat Eigenschaften einer Bergsteigerin, sagt die neue SECO-Chefin.
Die gute Vorbereitung, die Ausdauer, das ist sicher auch ein charakteristisches Merkmal meiner Person. Und natürlich, dass, wie bei jeder Verhandlung, die letzten paar Meter die schwierigsten sind. Die letzten paar Meter vor dem Gipfel oder vor dem Abschluss der Verhandlung.
Marie-Gabrielle Ineichen ist gewinnend im Auftreten, aber, wie Eingeweihte sagen, knallhart im Verhandeln. Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann stellte noch fest.
Ich habe Frau Ineichen in den letzten 3 Monaten kennengelernt als eine Frau mit Biss.
Eine Frau, die nicht nur Französisch, Englisch und Italienisch perfekt spricht, sondern sich auf internationalem Parkett auch mit Chinesisch und Russisch durchsetzen kann. Da Bundesrat Schneider-Ammann in den nächsten Monaten weitere Freihandelsabkommen aushandeln will, allen voran eines mit China, kann die Beförderung der Leiterin des Bereichs Welthandel im SECO als Zeichen gewertet werden. Aber nicht nur, betont der Volkswirtschaftsminister.
Ich habe selbstverständlich jemanden auch gesucht, der sich mit der Internationalität auskennt. Aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass sich nicht ein Auseinanderdividieren zwischen Innenwirtschaftspolitik und Außenwirtschaftspolitik will.
Trotzdem, die neue SECO-Chefin könnte schon bald wieder ein internationales Dossier zu oberst auf ihrem Pult vorfinden. Marie-Gabrielle Ineichen ist zuversichtlich, dass die sogenannte Doha-Runde im Rahmen der WTO, bei der es unter anderem um den Abbau von Importquoten und Zöllen im Agrarsektor geht, noch in diesem Jahr zum Abschluss kommen könnte. Nach Gesprächen am WEF in Davos bilanziert die WTO-Expertin.
Die Diskussion in Davos war sehr gut von letztem Samstag. Ich bin jetzt schon so lange dabei, dass ich sagen kann, wahrscheinlich war sie noch nie so gut.
So dass sich Bundesrat Schneider-Ammann vielleicht bald konkrete Gedanken wird machen müssen, was eine Einigung für die Schweiz bedeuten würde. Auf eine entsprechende Frage wartet der Minister mit einer erstaunlichen Antwort auf.
Wenn es gelingen würde, würde das wahrscheinlich heißen, dass man das eine oder andere Freihandelsdossier vielleicht anpassen muss, die schon verhandelten. Das eine oder andere vielleicht nicht mehr mit der gleichen Priorität vorantreiben müsste.
Auf die Nachfrage, welche Dossiers denn nicht mehr mit gleicher Priorität vorangetrieben werden müssten, will sich der Bundesrat aber nicht in die Karten blicken lassen. Eines steht fest, die neue SECO-Direktorin hat in den nächsten Monaten ein paar Viertausender vor sich.
Die Zustimmung für die Waffenschutzinitiative bröckelt. Das zeigt die neueste Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SEG. Noch vor einem knappen Monat hätten sich 52% bestimmt oder eher für die Waffenschutzinitiative ausgesprochen. Heute sind es nur noch 47%. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Bleibt die Armeewaffe zu Hause oder kommt sie ins Zeughaus, braucht es strengere Regeln für den Waffenerwerb. Zu diesen Fragen liefern sich die Gegner und Befürworter der Waffenschutzinitiative kurz vor der Volksabstimmung ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keines der beiden Lager kann derzeit eine absolute Mehrheit hinter sich scharen. Darum sagt Forschungsleiter Claude Longchamp:
Ich würde die Ausgangslage nach wie vor als offen bezeichnen. Das Ja ist noch ganz knapp vor dem Nein, aber der Trend ist in die umgekehrte Richtung.
Immer mehr wollten nämlich, dass alles beim Alten und die Waffe zu Hause bleibe. Konkret stieg der Anteil derjenigen, die sich bestimmt oder eher gegen die Waffenschutzinitiative aussprechen, von 39% auf 45%. Das Ja-Lager dagegen ist im Januar eingebrochen, von 52% auf 47%. Dass immer mehr die Waffentradition bewahren und die Waffenschutzinitiative folglich ablehnen wollen, habe, so Claude Longchamp, mit einer eindrücklichen Mobilisierungskampagne der Abstimmungsgegner zu tun.
Das zeigt Effekte. Wir sehen es in der Umfrage. Der Stadt-Land-Gegensatz ist stärker geworden. Das Land bewegt sich Richtung Nein. Auch in der italienischsprachigen Schweiz haben wir die gleiche Tendenz. Bei den Rentnern funktioniert es gut und bei den unteren Schichten funktioniert es ebenfalls gut. Wir können sagen, durch diese Kampagne ist die konservative Schweiz mobilisiert worden.
Während die Männer, insbesondere SVP- und FDP-Anhänger, die Waffenschutzinitiative mehrheitlich ablehnen, finden sich im Ja-Lager vor allem Frauen und die Wählerschaft der SP und der Grünen. Gespalten zeige sich einzig die CVP-Basis.
Am schwierigsten hat die CVP sich zu positionieren. Sie ist in sich zerrissen. Sie hat eine mit knapper Mehrheit Nein-Parole beschlossen. Unsere Umfrage zeigt genau das Gleiche. Es gibt einen minimalen Nein-Überhang bei der CVP ohne große Bewegung. Das heißt, der Schnitt in dieser Frage geht mitten durch die Partei hindurch.
45% Nein, 47% Ja, noch sind die Würfel nicht gefallen. Die Befürworter der Waffenschutzinitiative werden aber nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Unentschlossenen, immerhin noch 8%, auf ihre Seite ziehen können. Kleinere Städte könnten letztlich den Ausschlag geben, so Longchamp.
Das Entscheidende ist nicht, was auf dem ganz starken Land geschieht und was in den ganz großen Städten geschieht, sondern das Entscheidende ist in der deutschsprachigen Schweiz, was im Wesentlichen in den mittleren und kleineren Zentren geschieht. Also in Sion, in Frauenfeld, das sind vielleicht die viel wichtigeren Entscheidungen als das, was in Zürich oder was auf dem Land geschieht.
Ganz grundsätzlich haben Volksinitiativen einen schweren Stand. Von 10 Volksbegehren finden jeweils nur 2 Initiativen eine Mehrheit.
Eine Pille für alle, das funktioniert leider nur selten. Laut Schätzungen wirkt fast die Hälfte der verschriebenen Medikamente nicht. Das ist schlecht für die Patienten, eröffnet aber ein neues Geschäftsfeld für Pharmaunternehmen. Roche-Chef Severin Schwan ist überzeugt, dass die Zukunft bei personalisierten Medikamenten liegt, also bei Therapien für ganz spezifische Patientengruppen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Idee leuchtet ein. Teure Therapien sollen nur jenen verschrieben werden, bei denen man dank eines Diagnostiktests auch weiß, dass sie auf die Therapie ansprechen. Eine solche personalisierte Medizin wäre nicht nur positiv für die Patienten, personalisierte Medizin wäre auch positiv für die Krankenkassen, ist Roche-Chef Severin Schwan überzeugt.
Ich glaube, gerade in einem Umfeld, wo der Preisdruck zunimmt, ist es ganz wichtig, dass man Lösungen anbietet, die tatsächlich dem Patienten einen Nutzen bringen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn die Mittel dann wirklich knapp werden, dann werden die Krankenkassen die Mittel für die Produkte ausgeben, die wirklich das Leben verlängern und die Lebensqualität spürbar verbessern. Und ich glaube deshalb, dass wir mit unserer Strategie, die sich voll auf Innovation konzentriert, richtig liegen.
Solche personalisierten Medikamente können naturgemäß weniger breit eingesetzt werden als herkömmliche Medikamente. Die Verkaufsvolumen sind kleiner. Severin Schwan hofft, die tieferen Umsätze mit höheren Preisen wettzumachen. Und das, obwohl die Regierungen rund um den Globus momentan auf der Kostenbremse stehen und massiven Druck auf die Medikamentenpreise ausüben. Dass gezielte Therapien aber durchaus rentieren, das glaubt auch Michael Navrat, Pharmaanalyst bei der ZKB.
Da hat Severin Schwan recht. Ich kann dann natürlich, was die regulatorischen Behörden und die Gesundheitssysteme und die Krankenkassen natürlich dann auch akzeptieren, ich kann einen viel höheren Preis verlangen. Und letztendlich unterm Strich ist der hohe Preis für das Medikament immer noch günstiger für das gesamte Gesundheitssystem.
Anders Birgit Kuhlhoff. Die Pharmaanalystin der Privatbank Rahn und Bodmer ist skeptisch, ob diese Rechnung für Roche tatsächlich aufgeht.
Bislang von den Medikamenten, die auf dem Markt sind, gibt es nur ganz wenige Beispiele, wo solche personalisierten Konzepte funktionieren und die dann auch höhere Preise erzielen konnten. Das hängt ganz klar davon ab, wie effizient dann diese Medikamente sind. Die müssten also ganz klar höhere Erfolgsraten aufweisen als das, was im Moment im Markt ist.
Die personalisierte Medizin, wie sie Severin Schwan vorschwebt, steckt noch in den Kinderschuhen. Aber bei Roche sind bereits 6 von 12 Medikamenten, die der Basler Konzern nächstens auf den Markt bringen will, personalisiert, wie der Chef heute an der Bilanzmedienkonferenz stolz verkündete. Er sieht sich denn auch praktisch auf der Zielgeraden mit seinem Projekt.
Die personalisierte Medizin wird also mehr und mehr zur Realität.
Das tönt vielversprechend. Aber dass auch auf der Schlussgeraden Rückschläge noch möglich sind, hoffnungsvolle Medikamente am Okay der Zulassungsbehörden scheitern oder plötzlich noch gravierende Nebenwirkungen auftauchen, das weiß auch Severin Schwan, spätestens seit den Rückschlägen, die der Konzern im letzten Jahr bei einem seiner Hauptprodukte, dem Krebsmedikament Avastin, hinnehmen musste.
Furchtbar. So haben wohl viele auf die gestrige Nachricht reagiert, wonach ein Berner Sozialtherapeut über Jahrzehnte hinweg über 100 Behinderte und Schutzbefohlene missbraucht hat. Wie kann so etwas unbemerkt passieren, fragten viele, auch beim Berner Heimverband, der heute vor den Medien sein tiefstes Bedauern ausdrückte. Eines zeigt der Fall des Serientäters deutlich. In Heimen für behinderte Kinder und Jugendliche lauern Gefahren, denn nirgendwo sonst ist das Machtgefälle und die körperliche Nähe zwischen Betreuern und Betreuten derart groß. Dominik Meyer hat in Gümligen bei Bern das Wohn- und Schulheim Aarhus besucht. Dort leben rund 100 schwerbehinderte Kinder und Erwachsene. Das Heim ist nicht betroffen vom aktuellen Fall und doch ist das Thema sexueller Missbrauch auch dort allgegenwärtig.
Achtung, das ist hier.
Selin, das 14-jährige Mädchen mit dem strohblonden Haar, diesen fröhlichen Augen und mit Rollstuhl. Selin macht sich bereit für einen Ausflug. Jacke und Schal zieht sie selber an. Selbstständig sein, das ist wichtig, auch beim Duschen und auf dem WC.
Da kann ich selber gehen, weil ich habe ein Urinsäckchen, das ich jedes Mal leeren muss. Je nachdem, wenn ich Hilfe brauche, steht entweder jemand vor dran, also Eingang vom WC. Oder ist einfach dabei, so ein bisschen, dass es nicht schief läuft.
Manchmal müssen die Betreuerinnen doch helfen auf der Toilette. Selin, das Mädchen, das gelähmt ist von den Armen abwärts, nimmt es gelassen.
Ich spüre ja eigentlich praktisch nichts. Und wegen dem stört mich das eigentlich nicht, weil ich mir das schon gewöhnt bin.
Selin vertraut den Menschen, die sie hier im Aarhus durch den Alltag begleiten. Vertrauen. Die meisten Kinder und Erwachsenen hier im Heim brauchen überall Hilfe. Beim Anziehen, auf dem WC, beim Baden, engster Körperkontakt. Und viele Bewohner können wegen ihrer Behinderung nicht sprechen und sich kaum ausdrücken. Da dreht sich alles um Vertrauen und um Regeln. Keine Tür dürfe geschlossen sein, sagt die Sozialpädagogin Simon Moser. Sie leitet im Aarhus eine Wohngruppe mit schwerstbehinderten Kindern.
Die Türen sind grundsätzlich offen. Wir können lange rein, wenn jemand pflegt. Jemand eben kommt und man nicht sich nicht verschliessen mit einem Kind allein im Zimmer.
Simon Moser führt uns ins Badezimmer. Eine Wanne, ein WC und eine Matratze zum Windeln wechseln.
Das ist ganz klar ein Brennpunkt. Baden grundsätzlich wickeln. Von unseren Kindern gehen die wenigsten selber auf die WC. Die werden alle Windeln, sprich müssen regelmässig gewickelt werden. Das ist eine Situation, die heikel ist, wo man sich sehr nachkommt.
Die Tür bleibt offen, immer. Und im Aarhus ist für jedes Kind festgeschrieben, wo es Hilfe braucht. Dann brauche es auch Wachsamkeit, um zu merken, wenn ein Kind misshandelt werde, sagt Simon Moser.
Auf was reagieren sie? Wie reagieren sie auf Berührungen anders? Reagieren sie auf Situationen anders? Reagieren sie auf Räume? Oder, ja, ich habe schon meine Augen und Antennen offen.
Simon, hast du deinen Platz?
Nebenan ist der Sozialpädagoge Daniel Frey mit 6 Kindern das Mittagessen. Er spricht von Distanz im Kopf, die es brauche, zwischen ihm, dem Betreuer, und ihnen, den Betreuten.
Wir können ja Witze machen, humorvoll miteinander umgehen, aber ich bin innerlich sehr weit entfernt von ihnen. Das ist meine Arbeit, wenn ich im Garten in Jetten bin oder einen Baum schneide.
Distanz als Grundhaltung. Doch es komme vor, dass die unsichtbare Grenze überschritten werde, wie damals bei einem Praktikanten.
Bei der Duschsituation habe ich das Gefühl, dass es viel zu viel Nähe gegeben hat. Als ich interveniert habe und gesagt habe, das geht so nicht, dann kann er selber, du bist schon draußen und fertig.
Der ungeheure Fall des Berner Serientäters, der jahrzehntelang unentdeckt Heimkinder und Erwachsene misshandelt hatte, der Fall bewegt die Menschen im Aarhus. Und diese Mutter, die ihren schwer behinderten 15-jährigen Sohn besucht, der hier zur Schule geht.
Die Ängste hat man immer, also das ist immer da. Und jetzt, dass jetzt so ein Fall wieder aufgerollt wird, ist es ganz extrem.
Diese Angst, sagt Ursula Frutig, was, wenn ihrem Sohn etwas angetan würde?
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Luca wieder reagieren würde, wenn die Person auftaucht wieder. Aber dann wäre ich ja dann nicht da. Ich hoffe es immer, ich würde so etwas merken, aber schlussendlich weiss ich es nicht. Oder eben, dann sind auch die Ängste, nehmen sie mich ernst, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, irgendetwas ist.
Die Angst, Gewalt nicht einmal zu bemerken. Auch Simon Mosse, die Sozialpädagogin, kennt sie. An ihrer früheren Arbeitsstelle misshandelte der eigene Arbeitskollege ein Kind.
Es ist nicht so, dass nur jemand gut arbeitet und das Gefühl hat, was gut mit den Kindern, dass es einfach alles gut läuft. Ich denke, es ist eine gewisse Hilflosigkeit, die man hat, die man aber probiert zu begegnen mit diesen professionellen Vorgaben und Abläufen. Aber es macht sehr betroffen, es ist sehr schlimm.
Simon Mosse hat bereits erlebt, was jetzt im aktuellen Fall Dutzende Angestellte durchmachen in den neuen Heimen, in denen der Serientäter gearbeitet hatte. Die Selbstvorwürfe, warum habe ich nichts gemerkt? Und die Welt, die nicht mehr dieselbe ist wie vorher.
Es hat mir wirklich ein bisschen genommen von meinem Grundvertrauen in mein Gegenüber. Das hat's.
Das war eine Reportage von Dominik Meyer. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.